Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Die ersten drei Tage haben wir noch ein bisschen gemeckert darüber, dass wir keine Spannung haben beim Masters im Alexandra Palace. Aber in den letzten zwei Tagen sind wir dafür sehr entschädigt worden. Erstens mit hochdramatischen Matches, zweitens auch mit hochklassigen Matches und drittens mit einer fantastischen Stimmung nach wie vor in London. Und darüber sprechen wir natürlich auch heute, über die ersten beiden Viertelfinals, die gestern über die Bühne gegangen sind. Und das tue ich heute wieder mit Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Ja, gestern über den Tag kann man an sich nicht meckern. Ne? Das war schon richtig, richtig viel gutes Snooker und spannendes Snooker vor allen Dingen.
Ja, es vor allem, was gestern halt auch nochmal so beeindruckend war, war die Atmosphäre einfach, in dem alle vier Spieler begrüßt wurden, in der alle vier Spieler gefeiert wurden. Vor allem am Abend, das war ja quasi Nostalgie pur, was wir da zwischen Mark Williams und John Higgins erlebt haben, die Stimmung in der Arena einfach phänomenal gut. Also das ist überragend, was da im Alexandra Palace abgeht. Und auch am Nachmittag, ne, Neil Robertson quasi nicht nur gegen seinen Gegner, sondern im Prinzip gegen die gesamte Arena, die sich aber dann auch gleichzeitig noch relativ fair auch ihm gegenüber verhalten hat, als es dann wirklich so langsam klar wurde, dass er das Match auch gewinnen wird. Also einfach nur fantastische Stimmung. Und das Snooker, was wir dann gestern auch wieder gesehen haben, einfach nur bombastisch. Centuries en masse, spannende Frames, überragendes Niveau. Also das Masters zeigt einfach, dass es nochmal ein ganz anderes Einladungs- und wirklich ein fantastisches Turnier ist.
Dann lass uns doch mal über die beiden Matches sprechen, weil die bieten wirklich genug Gesprächsstoff. Am Nachmittag Neil Robertson gegen Ronnie O'Sullivan. Volle Hütte, auch Ron Wood von den Rolling Stones war wieder da. Und er freute sich und er hoffte darauf, dass sein Kumpel, dass sein Saufkumpan Ronnie O'Sullivan dann hier ins Halbfinale kommt. Aber er hat es nicht geschafft, weil Neil Robertson gestern eine von Anfang bis Ende hochkonzentrierte Leistung gezeigt hat, weil beide wirklich tolle Snooker gespielt haben. Und weil Ronnie O'Sullivan vielleicht am Ende den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht hat. Aber ich war sehr beeindruckt von der Spielweise und von der über fast komplette Strecken des Spiels sehr konzentrierte Leistung von Neil Robertson.
Ja, Herrn Wood sollte man vielleicht nochmal an die Maskenpflicht erinnern im Alexander
Palace. Braucht er nicht.
Ja, die Viren fliegen um ihn rum. Ja. Die haben Respekt vor den Stones.
Wer 50 Jahre neben Keith Richards steht, dem macht kein Virus dieser Welt was.
Das stimmt, aber wie gesagt, die Maskenpflicht im Alexandra Palace, ich habe eher so das Gefühl, das wird so unter optional gesehen. Aber hat Neil Robertson gestern überhaupt nicht gestört. Das war, wie du schon gesagt hast, eine konzentrierte Leistung von ihm, einfach bärenstark. Was mich daran beeindruckt hat, ist, er hat Ronnie O'Sullivan einfach nie die Kontrolle über das Match erlangen lassen. Ronnie O'Sullivan ist ja ein unfassbar guter Frontrunner und kam gestern in genau diesem Punkt gegen Neil Robertson unter die Räder. Der hat das nämlich seinerseits einfach gemacht. Jedes Mal, wenn O'Sullivan irgendwie dran war, ist er wieder in Führung gegangen, hat wieder ein Century oder ein hohes Break ausgepackt, wieder taktisch seinem Gegner einfach den Zahn gezogen und dieses Match damit nie aus der Hand gegeben. Die ersten zwei Frames klar gewonnen. Es dauerte so knapp eine halbe Stunde, bis Ronnie O'Sullivan überhaupt mal einen Ball gelocht hat. Das war so im Verlauf des dritten Frames. Und Neil Robertson war bis dahin einfach nur der stärkere, der bessere Spieler mit 119 und 56 in Führung gegangen. Dann kam O'Sullivan eben wie so der Phönix aus der Asche, wenn man so will, an dieser Stelle, holte sich den dritten Frame mit zwei kleineren Breaks und mit einer 66 dann den vierten. Aber nach dem Interval wieder die Kontrolle sofort beim Australier, der wieder zweimal in Führung ging, erst mit einer 50, dann mit einer 130 und sich jeweils überhaupt nicht stören ließ von den Breaks, die O'Sullivan dann auch spielte. 102 und 68 waren es dann bei ihm. Also es ging so ein bisschen hin und her, aber immer auf Seiten des Australiers mit dem Stück mehr Kontrolle, mit dem Stück mehr taktischer Klasse und mit der Konsequenz, dass er einfach präsenter ist am Tisch. Und das ist was Ronnie O'Sullivan, glaube ich, auch nicht gut tut, wenn er in so einem Match dann nicht irgendwann auch selbst die Chance bekommt, mal in Führung zu gehen. Und in den letzten zwei Frames hat er dann im Prinzip auch keine echte Chance mehr bekommen. Neil Robertson kämpfte sich immer peu à peu die Punkte aufs Scoreboard im neunten Frame mit zwei kleineren Breaks. Im zehnten Frame war es dann eine 54, die er nutzte, um sich die Punkte dann rauszuarbeiten. Und Ronnie O'Sullivan konnte immer nur reagieren, statt zu agieren. Er spielte nicht schlecht, aber es reichte eben absolut nicht aus gegen einen Spieler, der taktisch einfach komplett reif gespielt hat, der hochkonzentriert war von Beginn bis zum Ende, bis zum letzten Ball und sich hier, glaube ich, auch sehr freut über diesen Halbfinaleinzug. Und ja, das ist so ein bisschen vielleicht auch das, was Ronnie O'Sullivan in den letzten, ja, man kann eigentlich fast sagen Jahren, so ein Stück weit fehlt. Diese Qualität, ein Match auf seine Seite zu ziehen, das funktioniert nicht mehr so gut. Er kann meistens eher nur reagieren, statt zu agieren. Wenn sein Spiel läuft, dann ist das kein Problem. Aber wenn dann irgendwo mal ein Spieler kommt, der einen richtig guten taktischen Tag erwischt, dann ist er meistens inzwischen auf verlorenem Posten. Und das ist schon eine Sache, die er mal beobachten sollte, beziehungsweise jetzt braucht er es auch nicht mehr beobachten in dem Karrierezeitpunkt. Aber das ist was bei Ronnie O'Sullivan vielleicht die Erklärung liefern könnte, warum er deutlich weniger Titel holt als noch vor ein paar Jahren.
Was mich gestern beschäftigt hat bei Ronnie O'Sullivan war, dass er die Frames, die er dann gewonnen hat, nicht im ersten Moment zumachen konnte, also nicht in der ersten Chance zumachen konnte. Er hat immer gerade so den einen über den Durst gehabt, also dass Neil Robertson Snooker brauchte, aber nicht mehr. Und Neil Robertson ist dann immer wieder an den Tisch gekommen und hat es dann auch immer wieder versucht. Es war nicht immer erfolgreich und es war bei den Frames, die Ronnie O'Sullivan gewonnen hat, nicht erfolgreich. Aber es war nie dieses Wegdrückende von Ronnie O'Sullivan, der ja eine unglaubliche Präsenz haben kann, wenn er gut drauf ist, wenn er ein Spiel im Griff hat. Und das, glaube ich, da hat Neil Robertson ja vielleicht dann auch gestern immer so ein bisschen dran geschnuppert.
Genau, das war es ihm. Er ist quasi das komplette Match über einfach immer nur hinterhergelaufen, hat da die Punkte geholt, wenn er es dann mal musste und hat sich dann eben nicht mal in die Kontrolle gearbeitet. Diese Frames, die du angesprochen hast, die er dann ja auch knapp gewonnen hat, das war der dritte Frame, in dem Robertson dann erst Snooker brauchte, der vierte war es genauso, nachdem er die 66 vorgelegt hatte. Das kam später dann auch nochmal im achten Frame, als er erst eine 68 vorgelegt hatte, wieder brauchte Robertson dann Snooker, kam wieder nochmal zurück. Also es gab nur einen Frame mit einer 102, den er quasi in einem Rutsch geholt hat. Und in allen anderen Frames hatte er dann im Prinzip die Möglichkeit, mal Neil Robertson dauerhaft vom Tisch fernzuhalten, aber hat das nicht geschafft, indem er, wie du gesagt hast, nur kurz bis nach dem Frameball, ich werde es nicht sagen, konzentriert gespielt hat, aber bis dahin das Break durchgezogen hat und dann eben Neil Robertson wieder die Chance gab, nochmal Tischzeit zu sammeln, nochmal den Druck auf Ronnie O'Sullivan zu erhöhen, sodass der eigentlich mit einem etwas schlechten Gefühl aus einem Frame-Gewinn rausgeht, obwohl er den Frame gewonnen hat. Und genau das war gestern so ein bisschen auch der Schlüssel zum Erfolg und zeigt einfach, wie taktisch clever Neil Robertson dann auch spielen kann und wie Ronnie O'Sullivan es dann einfach mal wieder lernen sollte, Frames zuzumachen und bis zum Ende konzentriert zu arbeiten. Das war ja eigentlich eher mal so ein Mark-Williams-Problem, so die 60er, 70er-Breaks spielen. Und dann nicht konsequent das durchziehen, bis er tatsächlich wieder auf dem Sessel ist.
Eins noch zu Neil Robertson, dem ich hier höchsten Respekt zollen möchte, weil wir, also es ist ja auch hier dann ganz gerne mal Usus, dass wir es belächeln, wenn er mal wieder Schuhe vergessen hat oder wenn er nicht genug getankt hat und so weiter, dass er zwischendurch auch mal ein bisschen verstrahlt ist. Das gestern war der Neil Robertson, der Weltmeister geworden ist, der 100 Century Breaks in einer Saison zum ersten Mal geschafft. Das war gestern der Prototyp Neil Robertson.
Naja, wie gesagt, also bei Neil Robertson muss man ja unterscheiden. Es gibt ja den Neil Robertson am Snookertisch und den dann.
Ja, genau.
Also er ist ein komplett anderer Spieler oder auch ein komplett anderer Mensch, wenn man so will. Das ist, das kann man nicht vergleichen. Also was er abseits des Tisches für eine wirre, verwirrte Art hat, die hat er am Snookertisch absolut nicht. Da ist er hochkonzentriert von Beginn des Matches bis Ende. Und das ist eine Qualität, die er ja nicht erst seit ein paar Monaten oder Jahren hat, sondern die er schon immer hatte. Trotz der lustigen Geschichten, die er immer wieder liefert. Und genau das macht ihn auch, glaube ich, so ein Stück weit sympathisch und als Riesensympathieträger. Kann man eigentlich auch nur den Hut vorziehen dann letztendlich, weil unterhaltsam, dass er nicht unterhaltsam ist, kann man ihm ja dann weder abseits noch auf dem Tisch vorwerfen.
Ja. Also, wie gesagt, das war gestern eine wirklich tolle Leistung von Neil Robertson und er steht wirklich verdient im Halbfinale. Und er trifft dort jetzt auf Mark Williams und das ist für mich persönlich eine Überraschung gewesen, weil ich habe gedacht, von den drei 1992er Spielern ist Mark Williams der, der vielleicht das Niveau am meisten verloren hat. Und das ist vielleicht dann auch wieder anmaßend von mir, aber insgesamt habe ich gedacht, von den dreien ist Mark Williams noch eine kleine Stufe drunter unter John Higgins und Ronnie O'Sullivan. Aber gestern hat Mark Williams Nerven aus Stahl bewiesen und hat erstmal einen 0-2 Rückstand aufgeholt und am Ende mit 6-5 bewiesen. Das war Drama pur und ich mochte sehr das Foto gestern von Mark Williams, das er nochmal getwittert hat, kurz vor dem Match, als er, ich glaube, so ein Foto von vor 35 Jahren oder so getwittert hat. Das war ziemlich cool mit den beiden.
Ja, waren irgendwie Teenager als genau. das Foto, ja. War sehr, sehr schön und hat auch einfach gezeigt, was die für einen Respekt voneinander haben und wie lange die sich eigentlich inzwischen wirklich schon kennen. Und das macht es eigentlich auch ein bisschen überraschend, dass sie dann immer wieder so fantastische Matches abliefern, denn man könnte auch meinen, dass sie sich dann so ein bisschen gegenseitig eher lähmen, weil sie wissen, wie der andere spielt und dann versuchen, das so ein Stück weit zu verhindern. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Wir haben tolle Matches ja schon erlebt zwischen John Higgins und Ronnie O'Sullivan im letzten Jahr und das gestern zwischen Higgins und Williams war eigentlich nochmal eine Stufe drüber. Weißt du, an was mich das erinnert hat? An das WM-Finale zwischen den beiden vor ein paar Jahren, was Mark Williams gewonnen hat. Da gab es so viele Parallelen auch zu diesem Match. Das war ja auch ein hochklassiges, ein richtig spannendes Duell. Und dieses Break im letzten Frame, diese 91, die Mark Williams gespielt hat, zum 6-5 gestern, erinnerte mich komplett an das Break, was er gespielt hat zum WM-Titel damals. Da kam ja auch John Higgins wieder zurück, nachdem er schon hoch hinten lag. Das war gestern zwar nicht der Fall, aber auch da hatte John Higgins ja mit einer 61 und mit einer 127 sich den Ausgleich und den Decider geholt. Und dann hat Mark Williams zu Beginn dieses Breaks einfach phänomenal gute Bälle gelocht, wo er wirklich schwierigste Positionen spielen musste. Er hatte so eine Vierer-Kombination auch gestern dabei, die einfach atemberaubend war. Und im WM-Finale hatte er ja diesen einen Ball auf die Mitteltasche. Das war, glaube ich, sogar der erste Einsteiger, den er da gelocht hat. Und dann auch später diese Kombination unten an der Bande entlang. Also ich habe ein ums andere Mal gestern an das WM-Finale damals denken müssen. Und ich glaube, Mark Williams ging es ein bisschen ähnlich. Also es war ein fantastisches Match. Die Stimmung war super. Die beiden haben Witzchen gerissen zwischendrin, als Mark Williams sich sarkastisch bedankt hat für ein Well Done aus dem Publikum, weil er einfach nur den Ball ins rote Pack gerollt hat. Das war unfassbar toll, die Stimmung da einfach zwischen den beiden. Und ja, das Match war atemberaubend. Mark Williams hat sich irgendwie reingebissen, hatte man das Gefühl, nach dem 0-2-Rückstand sich mit einer 116 so ein Stück weit freigespielt, dann die Frames 4 und 5 auch gewonnen, die so ein Stück weit zerfahren, taktisch geprägt waren. Und dann ging es eigentlich hin und her. Am Ende John Higgins, muss man sagen, auch ein bisschen Pech gehabt, teilweise in manchen Frames, dass ihm beim Split entweder keine rote liegen blieb oder im schlimmsten Fall, er hatte einmal einen Split über die Farben versucht und dann fiel ihm eine rote in die Mitteltasche und Mark Williams sagte jedes Mal quasi Danke, holte sich mit einer Clemens den Frame, erst mit der 66 und dann mit der 78, also das war einfach nur ein richtig tolles Match, was sich die beiden da geliefert haben und dieses letzte Break, diese 91 von Mark Williams, die zeigt, glaube ich, zwei Sachen. Zum einen, er ist immer noch zu herausragenden Leistungen in der Lage. Und zum anderen, ich glaube, er hat seine Corona-Infektion wirklich überwunden. Und dass er hier im Halbfinale steht, muss ich sagen, hatte ich in dieser Draw-Hälfte tatsächlich nicht mit gerechnet.
Hat das gestern Spaß gemacht?
Hat es.
Da, hoffentlich macht der Tag heute auch so viel Spaß. Judd Trump gegen Kyron Wilson und Barry Hawkins gegen Mark Selby. Es ist ja, Judd Trump gegen Kyron Wilson könnte ich mir ein ähnliches Feuerwerk vorstellen wie gestern Neil Robertson gegen Ronnie O'Sullivan. Und bei Barry Hawkins gegen Mark Selby könnte es wieder so ein Geduldsspiel werden, oder? Oder ist das inzwischen so ein Stigma, was Mark Selby hat?
Es könnte, glaube ich, wirklich ein Geduldsspiel werden. Also vor allem, wenn der nicht besser spielt, als er es im ersten Match getan hat gegen Maguire. Das war ja noch nicht so wirklich das beste Snooker, was Mark Selby so spielen kann. Auf der anderen Seite hat er sich trotzdem am Ende sicher durchgesetzt. Also das zeigt ja auch seine Qualität. Und Barry Hawkins, ja, man unterschätzt den immer so. Ne? Also gerade bei Spielen gegen Topspielern neigt man dann dazu, ihn so als krassen Außenseiter zu sehen, als der Spieler, der irgendwie immer so nebenbei kommt, aber stand jetzt auch im Halbfinale der UK Championship wieder, liefert bei der WM regelmäßig ab, beim Masters auch schon gut dabei gewesen, stand er auch schon im Finale. Also es ist wirklich immer so ein Spieler, der bei großen Turnieren dann auch seine Leistungen abrufen kann. Und Mark Selby wird da sich heute, glaube ich, ein Stück weit strecken müssen. Und bei Judd Trump gegen Kyron Wilson, ja, da können wir uns eigentlich einfach nur freuen, wenn die beide so spielen, wie sie es im ersten Match gemacht haben, gegen Mark Allen und Stuart Bingham. Das waren ja famos gute Matches, die wir da vorgestern erlebt haben. Also dann können wir uns da warm anziehen. Trump gegen Wilson ja ohnehin immer so ein Duell, was derzeit so die Generation bestimmt. Also da hoffe ich einfach nur auf famos gutes Snooker von beiden und dann wird es einfach nur ein tolles Turnier werden weiterhin. Ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus.
So, das kommen wir alle nicht und morgen sprechen wir natürlich hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de wieder darüber.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.